die Leute werden sehr kreativ, wenn reguliert wird. Ja, es gibt immer eine Gegenbewegung bei Regulierungen und es ist schon interessant, wie kreativ hier so manche Leute werden.
Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Hallo und herzlich willkommen. Servus, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge des Lehmann-Hüber-Talks. Ich bin natürlich wieder nicht allein, sondern der Marc sitzt auch da. Servus.
Servus, Sebastian, und hallo da draußen. Ich hoffe, ihr habt das Ohr frei für ein neues heißes Thema, Sebastian. Wir haben uns was Schönes ausgesucht für heute.
Genau, also heute mal ohne Gast, heute wieder ein bisschen schwerwiegenderes Thema, nämlich, ihr habt es im Titel gelesen, Mietenregulierung. Wir haben ja schon die ein oder andere Folge dazu gemacht, aber irgendwie war es uns ein Bedürfnis, da jetzt nochmal so ein bisschen drauf zu gucken und auch ein bisschen zu schauen, bringen Mietenregulierungen in irgendwelchen Formen überhaupt was? Was wäre nicht das viel bessere Instrument, um Mieten zu reduzieren? Und all diese Themen wollen wir heute mal mit euch ein bisschen erschlagen.
Die Sau wird ja schon seit Jahren durchs Dorf getrieben, Sebastian, und jede Partei hat da so seine, wie soll ich sagen, seine Fahne, die sie in den Wind heben, um dann Wähler zu bekommen, Stimmen zu bekommen, und alles, meiner Meinung nach, was bis jetzt gemacht wurde, hat eigentlich fast nichts gebracht, ja. Gestern noch in den Nachrichten gesehen, dass jetzt auch die Fachkräfte Probleme haben, in Großstädten Arbeitsplätze anzunehmen, weil sie sich in den Städten nicht die Mietwohnungen leisten können. Und jetzt
oder überhaupt keine Lust haben, auf die Wohnungssuche zu gehen.
Ja, oder sich dann gar nicht dort bewerben, ja, und sagen, was soll ich in der Stadt? Ich kann mir da ja keine Dreizimmerwohnung leisten mit 2.500 Euro kalt. Und jetzt fangen die Arbeitgeber hier und da an, Wohnungen anzumieten und diese günstiger an ihre Mitarbeiter weiter zu vermieten, um das ganze Paket für den neuen Mitarbeiter so zu schnüren, dass er dann eben nicht wegbleibt und den Arbeitsplatz attraktiver zu gestalten. Also so weit ist es schon gekommen, Sebastian, dass hier der Arbeitgeber so kreativ sein muss, dass er eben, nicht draufzahlt, aber dass er einen Teil des Pakets in eine Mietwohnung steckt, denn er vermietet sie ja dann nicht für 2.500 Euro, sondern dann nur für 1.500, haben sie gestern als Beispiel gebracht in München, damit eben der Vater mit seiner Frau und Kind die Arbeitsstelle annehmen kann und überhaupt über die Runden kommen, wenn der dann 3.000 Euro netto kriegt zum Beispiel. Ja.
Und genau die 2.500 Euro, die der Arbeitgeber dann bezahlt für die Wohnung, sind halt in der Regel, und das ist halt einfach eine Beobachtung, wir haben da jetzt keine klaren Statistiken dazu, aber die Beobachtung von uns ist, Marc, was würdest du schätzen, fragen wir mal so rum, einfach schätzen, weil falsch und richtig gibt es jetzt da gerade gar nicht, wie viele der Wohnungen, die jetzt in den Immobilienportalen online sind, werden zu einer zulässigen Mietspiegelmiete angeboten, beziehungsweise zu einer eigentlich nicht zulässig hohen Miete. Was würdest du sagen?
Gefühlt 90%.
90% über Mietspiegel, ja. Und nur 10% zulässig. Ja. Also ich bin auch bei irgendwas bei 10-20%. Also der 2023er Mietspiegel hat schon mal einiges aufgeholt, ist wieder ein Hauch näher an der Realität als noch die Mietspiegel davor. Vor allem bei kleinen, modernisierten Apartments merke ich das. Aber alles, was Richtung nicht frisch renoviert und Stadtrand geht, ist es eigentlich, ja, oder ist die Diskrepanz schon sehr groß. Ursache, Mai, ihr habt es in den Medien ja auch entnommen, das Ziel für den Neubau von 400.000 Euro Wohnung, was sich die Koalition vorgenommen hatte, ist verfehlt worden, und zwar deutlich. Es gibt unterschiedliche Statistiken, aber sagen wir mal, grob die Hälfte davon ist realisiert worden. Aber selbst die 400.000 Wohnungen würden pro Jahr eigentlich gar nicht ausreichen, um den Bedarf in den Städten zu decken. Man geht eigentlich eher von 700.000 Wohnungen aus, die pro Jahr gebaut werden müssen, damit man der Nachfrage nach Mietwohnraum oder allgemein nach Wohnraum gerecht wird.
Ja, und das ist ja noch nicht granular gesehen. Sebastian, 200.000 Wohnungen, was für Wohnungen? In welchem Preissegment sind die? Ja?
Und in welchen Städten?
Und in welchen Städten, weil da gibt es ja himmelweite Unterschiede, nicht nur Nord-Süd, sondern auch Stadt-Land. Und Wenn ich dann München nehme und du nimmst den Anteil von den gebauten Wohnungen in München, dann traue ich mir mal jetzt zu behaupten, dass da jetzt 99% privatwirtschaftlicher Wohnungsbau betrieben wird, der eben im Bereich, im höherpreisigen Bereich ist und eine und ein, ich sage jetzt mal, 1% sich mit Wohnungen beschäftigt, die vielleicht gefördert wurden. Ja, also, und darum geht es ja.
Bei großen Projekten gibt es natürlich die Quoten, die die Bauträger erfüllen müssen an sozial gerechten Wohnraum. Ich kenne jetzt die genauen Fachtermini gerade gar nicht, aber, ja, aber das meiste sind halt wirklich so diese kleinen Projekte von 4 bis 10 Wohnungen, wo es diese Quoten eben nicht gibt. Und da entsteht eben Wohnraum, der für die meisten nicht erschwinglich ist, sowohl im Kauf, aber eben auch in der Miete, beziehungsweise es gibt ja auch einen Zusammenhang, wenn ein Kapitalanleger, ein Privater sich eine Wohnung kauft, um sie zu vermieten und er zahlt dafür 10.000 Euro den Quadratmeter, dann muss er natürlich auch eigentlich eine entsprechende Miete verlangen, um unterm Strich eine lukrative Kapitalanlage zu haben. Also letztendlich zusammengefasst Folge, ganz einfach, es gibt deutlich mehr Nachfrage nach Wohnungen im Mietbereich. Kauf hat sich verschoben, ist nicht unser Thema heute. Es gibt deutlich mehr Nachfrage nach Mietwohnraum, als dass solcher zu angemessenen Preisen angeboten wird. Daraus resultiert halt dieser klassische Wohnungsmangel, von dem alle sprechen, führt zu Schlangen bei Besichtigungen und eigentlich würde sich das Ganze ja regulieren durch Mieten, die sich frei entfalten und es ja, wie wir gesagt haben, zu 90% auch tun. Das heißt, die Miete hat schon eine Art Lenkungsfunktion, um die Nachfrage zu steuern. Aber der Politik gefällt das natürlich nicht, denn eine Miete, die sich bei Mangel frei entfaltet, ist natürlich einfach für die breite Schicht nicht mehr leistbar. Das heißt, es kommt dann zu irgendwelchen Umgehungsversuchen, zu den Folgen kommen wir nachher. Es gibt auch eine Art Schwarzmarkt oder Schattenmarkt, wo Wohnungen nicht öffentlich und nicht offiziell vergeben werden, sondern und im Freundeskreis werden Nachmieter gesucht und unter Umständen noch, wer die höchste Ablöse für die Küche unter Freunden zahlt, kriegt die Wohnung. Also das, ganz, ganz wilde Dinge.
Das Darknet der Mietwohnungsangebote. Ja. Aber es gibt auch kreative Startups, die zum Thema Wohnungstausch zum Beispiel was auf die Beine stellen, ja, und sagen, du hast Lebenssituation A, die passt zu mir, du hast B, das passt zu mir und so können sich eben zwei Parteien finden und einen Wohnungstausch, also man findet auch diese Wohnungstauschangebote immer häufiger, auch eine Art, ich sag mal, den Markt so zu beackern, dass man vielleicht hier jemanden findet über diesen Weg, um eben, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht sich auch den Makler zu sparen, aber oder vielleicht einfach die Interessen übereinander zu legen und dann zu tauschen.
Ja, also aber glaubst du wirklich, dass Wohnungstausch funktioniert? Da muss ja auf beiden Seiten so viel zusammenpassen. Also für mich ist das
eine Also wo die Nachfrage sehr, sehr hoch ist, wie in München, Sebastian, glaube ich schon, wenn wir sehen, wie viele Anfragen wir in kürzester Zeit bekommen auf familiengerechte Wohnungen. Da glaube ich schon, dass bei Familienwachstum, derjenige, der 3-Zimmer-Wohnung hat, der 4-Zimmer-Wohnung braucht, vielleicht funktioniert, aber da muss
ja,
dann schon.
Dann müsste ja theoretisch der aus der 4-Zimmer-Wohnung in die 3-Zimmer-Wohnung ja, zurück wollen.
Genau.
Damit, es muss halt auf beiden Seiten passen. Ja. Und das, glaube ich, ist super schwierig.
Vielleicht sind die Kinder aus dem Haus und das Pärchen möchte sich verkleinern. Also wer weiß. Also ich kenne den Markt nicht, weiß nicht, wie erfolgreich dieser ist, aber man sieht es hin und wieder in den Netz, im Netz und ich wundere mich eigentlich auch immer, ob das denn geht und passt. Ja, vor allem, wenn das Mietwohnungstausch ist, dann steht ja auch immer ein Vermieter jeweils dahinter. Und dann bin ich auch mal gespannt, wie denn diese, ich sage jetzt mal, qualitative ja, Vorauslese dann stattfindet. Ja? Also da spannend. Weiß ich nicht, ob ich mich als Vermieter darauf einlassen würde.
Ja. Ja, und jetzt haben wir halt das Problem, dass die Politik lieber in kürzeren Zyklen denkt, wie man Pseudolösungen schaffen kann, als dass man langfristig schaut, wie man Lösungen schaffen kann. Denn eigentlich, wo es einen Mangel gibt, müsste eigentlich mehr Angebot geschaffen werden. Aber das interessiert die Parteien offensichtlich leider etwas weniger, dort die wirklichen Voraussetzungen zu schaffen, weil es ist ja auch recht dankbar, und das merkt man ja auch, wenn man vor Wahlen auf die ganzen Wahlplakate schaut, so Parolen wie Mietendeckel, Mietpreisbremse, Mietenstopp kommt ja bei einem sehr großen Teil der Bevölkerung eigentlich ganz gut an. Das sind die, die dann halt oft nicht bis zu Ende denken. Deswegen machen wir so eine Folge wie diese hier, wo wir einfach mal ein bisschen weiterdenken, was denn jetzt eigentlich die Folgen sind. Aber am leichtesten umzusetzen, deutlich leichter als Mehrwohnungsneubau, ist halt ein Gesetz zu schaffen, wo die Miete erstmal reguliert wird. Und da gibt es halt verschiedene Arten. Es war das Berliner Thema der Mietendeckel, das heißt, wo es wirklich harte, feste Obergrenzen für Vermietungen gibt, auch in der Neuvermietung und auch sogar verbunden mit Absenken von Bestandsmieten, ganz wilde Nummer. Es gibt die etwas weichere Mietpreisbremse, die wir in Deutschland jetzt seit 2015 haben, wo man sich bei der Neuvermietung am Mietspiegel orientieren muss, einen kleinen Aufschlag vornehmen darf und bei Neu- oder bei Mieterhöhungen sich auch an den Mietspiegel orientieren muss. Es gab ja auch noch Initiativen mit Mietenstopp. Das heißt, es sind auf mehrere Jahre gar keine Mieterhöhungen mehr zulässig, egal wie die Bestandsmiete aktuell ist. Es gibt, geht auch in diese Richtung, natürlich Verbote von Zweckentfremdungen, was natürlich eigentlich ein beliebter Umgehungsweg ist. Es gibt die Reduzierung von Modernisierungsumlagen. Das heißt, wenn ich in meiner Wohnung etwas modernisiere, kann ich unabhängig jetzt von klassischen Mieterhöhungszyklen auch einen gewissen Prozentteil davon auf die Miete umlegen, weil die Wohnung für den Mieter ja besser wird. Das heißt, der Mietwert, der Wohnwert höher wird. Aber auch das wird eben immer weiter reduziert. Es waren mal 11%, jetzt sind es, glaube ich, 8%. Also auch das ist ja eine Art der Mietenregulierung. Aber es gibt ja auch, Marc, Beispiele aus Europa, aus der Vergangenheit, wo man gesehen hat, dass das Thema Mietenregulierung ja jetzt nichts ist, was 2015 Deutschland erfunden hat, sondern das gab es ja schon vor 100 Jahren.
Ja, wir haben mal ein bisschen in der Geschichte gekramt und es war wohl so, dass in den 20er Jahren, also im Zeitalter der Industrialisierung, wo es viel Zuzug in die Städte gab, sogar erste Mietenstopps gab, man höre und staune. Und in Südeuropa bis in die 80er Jahre hinein gab es sogar das Einfrieren von Miete. Also es gab keine Umlage von Modernisierungskosten, also da konntest du dich auf die Hinterfüße stellen, da gab es keine Möglichkeit. Die Miete war also festgelegt. Und in Österreich, im Nachbarland bei uns, haben wir auch mal rübergeschaut, da gab es Richtwertmieten für Altbauten in Wien. Also da läuft ja auch viel über Genossenschaften, Genossenschaftsmitgliedschaft, da zahlst du einen Beitrag im Jahr, bist in der Genossenschaft mit drin und hast quasi so ein bisschen wie in der Planwirtschaft früher, da hast du halt einfach jetzt die Möglichkeit im Kollektiv, ja, auch innerhalb von der Familie die Wohnung immer wieder weiterzugeben und Genossenschaftsmitglied zu bleiben auf Lebenszeit, inklusive dann eben der Nachfolgeregelung für deine Familie. Und somit ist auch das Wohnen in Wien, in also vielen schönen Altbauten, wirklich auch günstig. Ich glaube, Österreich hat gar nicht das Problem wie wir in Deutschland, aber das ist historisch bedingt. Ja. Also ich habe Freunde in Wien, wir haben mal kurz darüber gesprochen, aber es ist einfach eine ganz andere Ausgangsbasis gewesen in Deutschland. Und in Spanien, Portugal, ne, schön am Meer, gibt es Mieterhöhungen bis maximal 2% pro Jahr. Da hat der Staat eingegriffen und hat gesagt, so, mehr wie 2% gibt es nicht an alle hier, das gilt für alle. Und da hat der Staat eingegriffen und hat halt einfach gesagt, okay, wir nehmen den großen Kamm, sagen 2%. Und das war es dann mit der maximalen Erhöhung. Somit konnte sich auch hier der Mietmarkt reguliert wachsen, sagen wir es mal so.
Ja. Also ähnliche Regelungen wie jetzt in Spanien und Portugal gibt es jetzt auch in den Niederlanden, gibt es auch in Großbritannien, wo einfach inflationsunabhängig Mieterhöhungen auf ein gewisses Prozentsatz pro Jahr gedeckt sind. Das heißt, es gibt eigentlich schon viele Erfahrungswerte, jetzt eben nicht nur aus Deutschland, welche Folgen das Ganze eben haben kann. Und da haben wir jetzt mal eine relativ lange Liste uns zusammengestellt, auch recherchiert. Also grundsätzlich, das war das, was man zum Beispiel in Berlin gemerkt hat, sobald angekündigt wird, dass eine Mietenregulierung in Kraft treten wird zu einem bestimmten Zeitpunkt, werden vor dem Inkrafttreten die Mieten nochmal ganz wild erhöht. Neuvermietungsmieten werden deutlich höher angesetzt, weil einfach alle potenziellen Mieterhöhungen schon mal vorweggenommen werden sollen. Ist also auch nicht im Sinne des Erfinders. Dann haben wir natürlich so eine Folge, dass reduzierte Mieten die Umzugsbereitschaft erhöhen. Denn wenn es mal grundsätzlich günstiger ist oder günstiger wird, in eine Neubauwohnung oder in eine allgemein neue, andere Wohnung zu ziehen, dann nimmt man natürlich den Umzug auch mal eher in Kauf. Das kann aber auch durchaus eine positive Wirkung sein, denn nur da, wo Umzüge stattfinden, sind eben auch ja, Umzüge in neue Wohnungen zur Verfügung, denn wenn man irgendwo nirgends mehr umgezogen wird, dann findet auch keiner, der eine Wohnung sucht, mehr eine neue Immobilie.
Dann haben wir Umgehungsversuche, die natürlich schon damals an der Tagesordnung waren und jetzt natürlich immer noch versucht werden durch Schlupflöcher. Das können sein, dass du sagst, okay, ich biete die Wohnung an inklusive Möblierung, verlange deswegen einen höheren Mietpreis oder ich nehme einen Möblierungszuschlag hinzu, der übrigens in den Mietverträgen offiziell verlangt werden darf. Dann hast du Kurzzeitvermietungen, ja, dass du sagst, okay, ich bleibe in dem Bereich unter 3 bis 6 Monate, mache Kurzzeitvermietungen, befristete Mietverträge einer möblierten Wohnung und nutze so Portale wie Airbnb etc. oder Booking.com und versuche dort meine Wohnung, ich sage es mal, wie eine Ferienimmobilie zu vermarkten. Da gibt es natürlich auch Themen, die man beachten muss, aber auch das ist eine Folge der Regulierung und man hat es ganz stark gemerkt. Sebastian, wir hatten ja mal eine Zeit, da war ja jede zweite Wohnung möbliert und dann kam Corona. Und auf einmal, also da hat man ganz viel schlaue Kunden, die alles reingestellt haben in ihre Wohnung und dann 40 Euro, 35 Euro pauschal verlangt haben. Es gab eine Zeit, da war München echt ein Renner mit solchen Objekten, aber nach Corona gab es auf einmal ganz viele Apartments, die auf einmal nicht mehr möbliert waren, die auf den Markt geschmissen wurden, ja.
Wir haben ja auch mal eine extra Folge dazu gemacht, wir haben sogar zwei Folgen gemacht. Wir haben eine Folge dazu gemacht, wie ist eigentlich ein Möblierungszuschlag zulässig ansetzbar? Denn einfach zu sagen, ich verlange jetzt das Doppelte, nur weil ein paar Möbel drinstehen, das war noch nie zulässig, auch nicht im Rahmen des Mietspiegels und der Mietpreisbremse, sondern auch da gibt es feste Regeln. Und das zweite ist zum Thema Kurzzeitvermietung, haben wir auch mal eine Folge gemacht. Wann umgeht man denn mit einer Kurzzeitvermietung, bis zu welchem Mietzeitraum greift denn die Mietpreisbremse nicht und was sind überhaupt Gründe für eine Befristung, für eine zulässige Befristung und also wenn man da mal all diese Mietverhältnisse, die dort befristet und möbliert gerade laufen, hier in München oder in anderen Großstädten, wenn man die mal zerpflückt, könnte sehr vieles einem um die Ohren fliegen.
Ja, auf jeden Fall. Da hätten die Anwälte einiges zu tun. Weitere Möglichkeit sich oder eine weitere Folge der Regulierung sind überhöhte Ablöseverlangen für das Inventar. Also da wird mal gerne für so eine 20 Jahre alte Küche 10.000 Euro verlangt oder 15.000 Euro in einer Wohnung, die natürlich eine geile Lage hat und sehr viel Nachfrage erfolgt. Und über den Weg erkauft sich quasi der Mieter den Mietvertrag, ja, und der Vermieter hat über diesen Ausgleich natürlich auch wieder mehr Geld in der Tasche. Und es gibt natürlich auch Themen wie inoffizielle Mietzahlungen, über das zulässige Preisniveau geht. Das heißt Schattenmieten nennt man das, dass man sagt, okay, pass auf, du zahlst mir hier ganz regulär nach Mietvertrag auf mein Konto die Miete, aber über PayPal hätte ich ganz gern noch oder über andere Zahlungsmethoden bis hin zu Cash hätte ich ganz gern noch etwas, hätte ich von dir noch zusätzlich gerne 400 Euro. Also das alles ist machbar. Wie heißt es immer so schön? Die Leute werden sehr kreativ, wenn reguliert wird. Ja, es gibt immer eine Gegenbewegung bei Regulierungen und es ist schon interessant, wie kreativ hier so manche Leute werden.
Ja, was man eben auch teilweise vor allem in Berlin beobachtet hat, dass Wohnungen, die eigentlich zur Neuvermietung anstanden, aber die Vermieter nicht daran geglaubt haben, dass dieser Mietendeckel lange in Kraft sein wird, die haben die Wohnung einfach leer stehen lassen, bevor sie sie günstig vermieten und der Mieter hockt dann 10, 20 Jahre zu einer zu niedrigen Miete drin, haben sie einfach ausgesessen und gesagt, wir schauen jetzt mal, wie sich das Gesetz entwickelt. Und ja, es wurde ja dann auch eines Tages gekippt und für unwirksam erklärt. Und dann haben die einfach erst nach einem Jahr neu vermietet. Also auch das kann passieren. Damit wird natürlich auch dem Markt freier Wohnraum entzogen. Dann ein ganz großes Thema, das kann man auch historisch belegen, dass Investitionen in Modernisierungen, in Renovierungen ausbleiben, wenn Vermieter für eine bessere Wohnung nicht mehr Miete bekommen als für eine schlechte Wohnung. Und das heißt, die Qualität des Bestandes, des Wohnungsbestandes, passt sich nämlich an den Preis an und nicht umgekehrt. Und weil wir eben sehr lange in Deutschland keinen regulierten Markt hatten, haben wir durchaus einen sehr guten, qualitativ guten Wohnungsbestand in Deutschland. Und das ist eben in Europa, wo diese Mietregulierungen jahrzehntelang in den 60er, 70er, 80er Jahren oder auch noch länger in Kraft waren, haben wir einen deutlich schlechteren Wohnungsbestand. Also auch das führt natürlich jetzt gerade im Zuge der Bedürfnisse an energetische Anpassungen und Sanierungen auch absolut nicht in die richtige Richtung.
Und dann ist es ja so, dass der Bestand gern an Selbstnutzer verkauft wird. Das heißt also, der eine oder andere überlegt sich dann zu sagen, okay, ich spiele das Spiel nicht mit, ich verkaufe meinen Bestand. Ich habe auf dem Kaufmarkt dann sicherlich auch noch schöne Möglichkeiten. Also auch eine folgende Regulierung, dass eben der Bestand abnimmt an Mietimmobilien, in denen sich halt auch einige dann entscheiden, okay, ich lasse mich nicht regulieren, ich verkaufe es, setze mein Geld woanders ein, kaufe mir Aktien, gehe in einen Fonds und lass mir von niemandem vorschreiben, wie ich meinen Ertrag zu bekommen habe. Und es ist eine Kapitalanlage. Und wenn du da beschnitten wirst, ja, oder reguliert wirst, dann wird jeder mal drüber nachdenken, vielleicht sein Geld auch woanders anzulegen.
Letztendlich kommt es halt auch zu Fehlallokationen in der Praxis. Denn ob die Preise jetzt reguliert sind oder nicht, grundsätzlich sucht mal dieselbe Zahl an Menschen nach neuen Mietwohnungen. Entweder weil man in die Stadt zieht, weil man sich vergrößern oder verkleinern will, weil man auf Eigenbedarf gekündigt wird und so weiter. Die Zahl oder die Gruppe der Menschen, die eine Wohnung suchen, sind grundsätzlich mal dieselben. Wozu führt das jetzt am Ende? Ob die Miete jetzt reguliert ist oder nicht, der Gutverdiener ist trotzdem in der Gunst des Vermieters weiter oben. Das heißt, es bekommen trotzdem nur die mit höheren Einkommen erstmal die Wohnungen, die freuen sich aber halt, dass sie dann halt eine niedrigere Miete bezahlen. Denen mit geringeren Einkommen, für die das Gesetz eigentlich gemacht ist, hilft das Ganze aber eben nicht, weil die bekommen die Wohnung trotzdem nicht. Das heißt, die Lenkungsfunktion, die der Preis eigentlich haben sollte, geht halt durch eine Regulierung komplett verloren. Es entstehen Ineffizienzen, werden Wohnungen vom Markt entzogen und all diese Dinge, die eigentlich genau in die falsche Richtung gehen, als das, was eigentlich von der Politik mal ganz naiv und einfach angedacht eigentlich geplant war.
Ja, und Sebastian, wir erleben das ja, wie sich ein Vermieter entscheidet, und also die wenigsten gehen da den sozialen Weg, sondern die meisten schauen halt aufs Geld, und da ist halt das Double Income, No Kids Pärchen weit vorne, und es ist wirklich schade, ja, dass sich Familien schwer tun, dass sich Alleinverdiener schwer tun, etc., etc. Also da ist es dann schon eine ganz schwierige Geschichte. Aber Sebastian, Fairness, es geht ja auch nicht, dass man sich vom Staat vorschreiben lässt, an wen du jetzt zu vermieten hast. Stell dir mal vor, deine Wohnung wäre gekoppelt an eine Einkommensgrenze. Ja? Da fände ich die Idee schon besser, wie eingangs gesagt, dass man jetzt ein Programm entwickelt, weil wir ja gerade das Fachkräftemangel hat. Also ich würde es mal anders nennen. Wir haben eine Wirtschaftsspirale, eine Preisspirale, die halt nun mal auch verhindert, dass in Großstädten jetzt langsam die Handwerker ihre Leute wegbleiben oder auch bei anderen Firmen. Man müsste wirklich ein Programm auf den Weg bringen, das den Arbeitgebern ermöglicht, Wohnungen für ihre Mitarbeiter günstig anmieten zu können. Das sollte eine staatliche Förderung auch dabei geben. Das heißt also, wenn wir mal die 1.000 Euro nehmen, die da dazwischen stehen, 2.500 zu 1.500, wie vorhin erwähnt, dann sollten diese 1.000 Euro eigentlich zum Teil vom Staat getragen werden. Das sollte jetzt eigentlich also ein ein Paket geben, das eben unter anderem damit natürlich auch Arbeitnehmer es wieder in die Städte lockt und sich Arbeitnehmer, die einen ganz normalen Beruf machen, dass die halt einfach wieder mehr Mietmöglichkeiten haben. So, wir sind ein Arbeitnehmerland, wir sind nicht das Land der 1000 Selbstständigen, also wir haben natürlich viele Selbstständige, aber ich finde, wenn man Arbeitnehmer ist, Nettogehalt hat, das könnte eine Unterstützung sein, die ich begrüßen würde, ohne dass ich das jetzt koppeln würde an eine Gehaltsgröße.
Ja, genau, aber das darf letztendlich auch nur eine Übergangslösung sein. Denn ich meine, grundsätzlich ist natürlich der Reflex des Staates, Steuergelder erstmal nicht in Subventionen für Mieter zu stecken, sondern erstmal auf dem Rücken der Kleinvermieter auszutragen. Nur so kommt es ja am Ende zu einer Mietpreisbremse, weil das kostet den Staat erstmal quasi nichts. Die Last tragen diejenigen, die Privatwohnungen vermieten. Also auch die großen Gesellschaften, aber die meisten Wohnungen sind halt in der Hand von Menschen wie dir und mir. Dass man jetzt natürlich das Thema ein bisschen anders aufstellen sollte, ist klar. Aber das, was du jetzt gesagt hast, erstmal Unterstützung von Mietern, ich meine, das gibt es ja schon über Wohngeld und Zuschüsse für diejenigen mit ganz geringen Einkommen. Aber am Ende muss einfach mal das Ruder rumgerissen werden und sagen, was ist denn wirklich die Ursache? Und das haben wir ja eingangs gesagt, nämlich, dass es zu wenig Wohnungen gibt. Es muss einfach mehr gebaut werden, dann entstehen auf Sicht von 3 bis 5 Jahren und dann darüber hinaus einfach mehr Wohnungen zur Verfügung. Und wenn mehr Angebot auf dem Markt ist, hat jeder Mieter pro Wohnung weniger Konkurrenz, weil sich die Nachfrage auf mehrere Angebote verteilt, und weniger Konkurrenz auf Mieterseite heißt halt auch, dass der Mieter ein bisschen bessere Verhandlungsmacht hat, um die Miete zu drücken, beziehungsweise der Markt reguliert das, dass das Mietniveau im Allgemeinen sinkt. Und es gibt ja so viele Ansätze, und da haben wir jetzt ja auch nochmal eine längere Liste zusammengetragen, was man denn tun kann, um mehr und günstigeren Wohnraum zu schaffen. Denn das ist letztendlich der einzig funktionierende Lösungsansatz für stabile Mieten.
Also
im Moment ist es so, den Punkt würde ich noch anfügen. Es gibt die Kalkulation, wenn jetzt neu gebaut wird, muss ein Investor, wenn er gleichzeitig der Bauherr ist oder dann halt zu entsprechenden Preisen weiterverkauft, muss die Miete je nach Lage zwischen 25 und 30 Euro kalt pro Quadratmeter liegen, dass Neubau sich in der Vermietung rechnet. Und davon muss man natürlich wegkommen, und das geht eben nicht über einen Deckel, weil dann kauft keiner mehr und baut keiner mehr, haben wir jetzt hinreichend besprochen, sondern das Bauen muss günstiger werden und es muss mehr davon geben.
Also ich habe in einer vergangenen Folge schon mal davon erzählt, dass es in Münster, in Nordrhein-Westfalen, eine Gemeinde gibt, die schreibt bei öffentlichen Grundstücken vor, dem Bauträger vor, pass auf, die Miete auf diesen, nach Fertigstellung der Wohnungen darf die Miete maximal diese Höhe haben. Dann wird zurückgerechnet bis zum finalen Kaufpreis. Und dann können die Bauträger jeweils ein Angebot machen.
Fürs Grundstück,
genau. Die machen ihre Bauträgerberechnung, wo sich dann am Ende auch ein Grundstückspreis herauskristallisiert. So. Und der Bauträger, der ein Angebot macht, dass diese Mieten realisiert werden können, kriegt den Zuschlag fürs Grundstück.
Das funktioniert aber halt nur, wenn die Gemeinde oder irgendein öffentlicher Träger der Eigentümer des Grundstücks ist, weil sonst hast du ja wieder eine Kaufpreisregulierung. Wenn jetzt Oma Erna
ihr
Grundstück weiterverkauft an Bauträger, dann ist da halt meistens doch das Eurozeichen größer als die soziale
Komponente. Aber das wäre doch ein leichtes, wenn du jetzt auf die deutschen Großstädte schaust und die Randgebiete davon. Da bin ich mir sicher, dass es da einige Grundstücke gibt, die bebaut werden könnten. So, und wenn die Stadt, ich weiß, die auch Geld braucht, dann kommt wieder das Thema Kommune, Länder, Bund. Ja? Aber trotzdem wäre das, wenn der Bund mitmacht und auch der Stadt oder dem Land nochmal unter die Arme greift und sagt, pass auf, ich gebe dir die Möglichkeit, dieses Grundstück auch günstiger herzugeben, dann wäre ein Bauträger im Geschäft, kann seine Leute beschäftigen, hat eine klare Zielkalkulation und es wäre Wohnraum geschaffen zu einer, und jetzt kommt's, Miete, die im Mittelpreissegment liegt. Ich rede ja gar nicht von geförderten Wohnbau, sondern ich rede jetzt von diesen ganz normalen Wohnungen, ich rede jetzt mal für München, die 20 bis 25 Euro kalt oder sagen wir mal an 20 Euro kalt orientieren würden, dann wären wir ja schon in einem günstigen Bereich. Ja? Aber die Wohnungen fehlen ja auch und somit könnte man, also ich bin mir sicher, man könnte einige Wohnungen in Deutschland über dieses Modell, wie es in Münster passiert, abwickeln. Ja, klar muss man erstmal, also wo die Subvention ansetzt, ist ja wurscht. Aber da setzt sie natürlich gleich schon beim Grundstück an und dann hätte man die Möglichkeit, es entsprechend dort umzusetzen. Aber auch nur so eine Idee.
Letztendlich ist auch für mich alles, was subventioniert wird oder reguliert wird, weil das, was du jetzt gesagt hast, da muss der Staat unter die Arme greifen und so weiter, ist ja auch wieder eine Art von Zwischenlösung für mich. Es geht ja auch ohne Geldfluss mit ganz vielen Möglichkeiten einfacher. Zum einen, einer Punkt, der in die Richtung geht, es muss grundsätzlich mal mehr Bauland ausgewiesen werden. Es muss eine höhere Bebauungsdichte zugelassen werden, dass man einfach pro Quadratmeter Grundstück, was einfach in urbanen Gegenden knapp ist, nicht so knapp, dass es gar keins mehr gibt. Das wird ja auch immer ein bisschen falsch dargestellt. Es gibt, wie du ja auch gesagt hast, noch ganz viel Platz in Großstädten, wo oder auch am Rand von Großstädten, wo gebaut werden darf, aber oder könnte, das muss halt einfach zu Bauland werden. Natürlich muss die Infrastruktur mitwachsen und da muss der Staat auch wieder Geld reinstecken, weil sonst funktioniert das am Ende nicht. Aber wenn man einfach mehr Bauland ausweist, höhere oder dichtere Bebauung zulässt, die Bürokratie vereinfacht, ja, das schneller genehmigt und gebaut werden kann. Es kann doch nicht sein, dass für größere Bauprojekte du ein Jahr auf deine Baugenehmigung warten musst und dann musst du die richtigen Handwerker zur Verfügung haben und dann ist vielleicht noch Material knapp. Da kann der Staat jetzt nichts dafür, wenn es Material knapp ist. Aber die Bürokratie vereinfachen und beschleunigen, Bauvorschriften reduzieren, dann kann man auch günstiger bauen. Wenn jetzt ganz Deutschland in KfW 70 Standard gebaut werden würde, anstatt in KfW 40 Standard, ja, es gäbe kleine Nachteile für die Energie, aber trotzdem, es ist so viel günstiger. Ich habe gesucht nach Zahlen, wenn einer von euch da draußen Architekt ist und da Ahnung davon hat, schreibt uns gerne mal, wann es das wirklich interessiert, aber was wir gehört haben ist, Bauen im KfW 70 Standard signifikant günstiger als im KfW 40 Standard. Und geht auch schneller. Und es werden weniger Ressourcen verbraucht, weil weniger Material verbraucht wird. Dann aber auch das Thema Nachverdichtung im Bestand, dass du Dachgeschosse leichter ausbauen darfst, dass du aufstocken darfst mit vereinfachten Verfahren, dass vielleicht Abstandsflächen leicht reduziert werden, du Innenhöfe besser nachverdichten darfst. Klar, es alles sorgt für eine Verdichtung und dafür, dass mehr Menschen pro Quadratmeter wohnen. Die Infrastruktur muss mitwachsen, das ist eine große Herausforderung, aber nur so kriegt man das Thema eben wieder in den Griff oder dass man eben Gewerbe in Wohnraum umwidmet etc.
Auch da muss die Bürokratie einfacher werden, also auch Beispiele aus unserer Kundschaft, die sich davon Abstand nimmt, weil sie eben den Bürokratieaufwand scheut. Und es stehen so viele Büroflächen leer, Sebastian. Flächen, die, soll ich mal sagen, ja, vielleicht jetzt nicht gerade der Zeit entsprechen, die schon Leerstand haben. Dann gibt es Steuermodelle, da rechnet sich das sogar noch, die Dinger leer stehen zu lassen. Ja? Das kann nicht sein. Also da werden Flächen. Ich finde, was die Supermärkte jetzt gemacht haben, manche Supermarktketten haben ja auf ihre Dächer zur Verfügung gestellt, um da auszubauen, finde ich eine klasse Idee. Ja? Die sind sowieso immer in einer guten infrastrukturellen Lage und dann kann man eben mit dieser Möglichkeit, wenn es statisch möglich ist, finde ich das eine prima Geschichte. Und ja, und Dachgeschoss muss auch nicht immer Luxusausbau werden. Ja, weil wenn Dachgeschoss ausgebaut wird, ja, rate mal, was es kostet. Ja, dann sind wir doch wieder ausschließlich im Luxusbereich, nur weil es das Dachgeschoss ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, pass auf, außerordentliche Baugenehmigung erteilt, ja, aber es muss halt eine gewisse Preisgrenze eingehalten werden. Also sonst ist das ja wieder...
Ich merke schon, der Marc ist so ein Freund von Regulierungen.
Nein, bin ich
immer
nicht.
Will immer Preisgrenzen vorgeben.
Aber nein,
Ich bin eher der Typ, mehr
Angebot zu schaffen. Aber wie soll sich Dachgeschoss ausbauen, Sebastian? Nehmen wir doch mal ein Dachgeschoss, was ausgebaut wurde, was dann nicht die Königspreisklasse war, ja?
Da haben wir was in Großhadern.
Am Stimmt.
Hadener Stern, ein Neubauprojekt, ja. wo 16 neue Dachgeschosswohnungen aufgestockt werden. Fragt uns gerne, wenn ihr dahin ziehen wollt. Das ist nicht im Luxusbereich und da wurden auch einfach Gebäude aufgestockt. Sowas ist halt zum Beispiel.
Da hast du völlig recht, Sebastian. Da sind wir im Normal-Neubaupreisbereich sogar leicht drunter das liegt halt am Bestand auch, der unten drunter ist und man halt mit Holzständer Bauweise auch gut bauen kann. Es müsste mehr solcher Beispiele geben, ja, dass du eben jetzt nicht nur Luxus aufs Dach baust, sondern zu erschwinglichen Preisen, ja, die auch zum aktuellen Zinsniveau passen und die sich halt der, ich sage jetzt mal, Normalverdiener mit einem guten Sparverhalten da leisten kann, ja.
Zwei, drei Punkte habe ich noch dazu. Erst nochmal eine Anmerkung zum Thema Umwandeln von Gewerbe in Wohnen. Da schlagen sehr viele Bauträger und Projektentwickler die Hände mit dem Kopf zusammen. Das kann ich auch nachvollziehen, weil natürlich die Anforderungen an Belichtung und Belüftung im Wohnen eine ganz andere ist als in Gewerbe. Also du kannst jetzt nicht eine 1000 Quadratmeter Büroetage, die nur Außenfenster hat, mal schnell in Wohnungen umbauen. Das geht nicht. Aber da musst du natürlich irgendwie Lichthöfe innen schaffen und so weiter. Also das ist schwierig, aber trotzdem glaube ich, dass es Potenziale gibt, die man dafür auch benutzen kann. Ein großes weiteres Thema, was wir auch schon mal in einer anderen Folge besprochen haben, ist das Thema Stellplatzordnung.
Oh ja.
Wie viele Bauprojekte in zentralen Lagen in den Großstädten werden nicht angegangen, weil man pro Wohnung anderthalb oder sogar zwei Stellplätze in einer Tiefgarage zur Verfügung stellen muss. Wenn man dann wirklich ein dicht bebautes Grundstück hat, jetzt in der Innenstadtlage, dann musst du teilweise drei Untergeschosse bauen, um alle Stellplätze plus Gemeinschaftsräume unterzukriegen. Damit sind solche Projekte absolut nicht rentabel, außer du verlangst 40 oder 50 Euro Miete pro Quadratmeter. Einfach dass die Stellplatzordnung an den Bedarf anpassen, Carsharing anbieten. Die meisten, die in der Innenstadt wohnen, wollen und haben kein Auto.
Nein, wir merken das ja, die Anfrage, wir merken das ja live, Sebastian, wie bei Mietwohnungen in der Stadt, wie wenig noch ein eigenes Auto haben oder dem der Stellplatz wichtig ist. Ja? Bei den Eigentümern geht es auch in die etwaige Richtung, aber wenn eine Mobilitätslösung angeboten wird, gut, ich bin genau der Falsche, der sowas. Aber ich meine, ich rede ja nicht von mir. Ja? Aber es ist wirklich so, man merkt es jetzt schon vermehrt und ich finde in einem Haus mit zwei Zimmerwohnungen, Apartmentgrößen, brauchst du jetzt nicht für jede Wohnung nochmal 1,5 Stellplätze zu generieren. Lasst das, passt euch den Bedarf bitte an, liebe Politik, liebes
Bauamt. Ausreichend große Fahrradräume wären mal eine Idee, weil
Fahrradräume,
die platzen aus allen Nähten.
Lademöglichkeiten, Carsharing. Es gibt so viele Anbieter, es gibt so viele intelligente, tolle Lösungen. Warum nicht? Ja? Und lieber schafft ihr für diesen Platz Begegnungsräume, ja, die einfach jetzt bei modernen Wohnen auch gang und gäbe sind, dass du so eine Co-Workspace machst etc., die Leute sich wieder begegnen in den Häusern, also am Mittelmeer wird so gebaut, ja, zum Teil. Das hat nicht immer nur was mit Ferien zu tun und Urlaub, sondern es gibt einiges, was man anpassen könnte. Und die Stellplatzordnung, also Sebastian, wenn ich sehe, was wir manchmal für Grundstücke beplanen, und dann gewisse Dinge können nicht umgesetzt werden, weil du dir die Stellplatzordnung jetzt ein kleineres Mehrfamilienhaus unbaubar macht. Ja? Weil du dann irgendwelche schwindeligen Carport, Autolift-Geschichten noch bauen musst, damit du die Stellplatzordnung einhältst. Also ich weiß nicht, da sollte man noch so ein bisschen nacharbeiten und ich hoffe, dass sich da nochmal was eines Tages was ändert und vor allem in der Stadt, was die Stadt betrifft, den Stadtbezirk.
Ich habe neulich in einem anderen Podcast gehört, kleine Empfehlung, Lagebericht heißt der, von einem Immobilieninstitut, sehr gut gemacht. Da wurde eine Vision aufgezeigt von einem Berliner Architekten, der hat gesagt, man kann modular quasi so eine Art Tiny House modular stapeln. Das heißt, ein Apartment-Haus bauen, bestehend aus Apartments mit so 6 bis 7 Quadratmeter mit so einer Schlafempore, ist nicht für jedermann was. Und das ist natürlich sicher auch ein Extrembeispiel. Aber die Kalkulation dieses Architekten war, wenn man diese 6 bis 7 Quadratmeter für 100 Euro pro Monat vermietet, ist dieses Projekt rentabel.
Beim Grundstückspreis von?
Anyway, die werden es durchkalkuliert haben. Aber lass es 12 Quadratmeter sein oder 15 und das Ganze für 250 Euro vermieten. Dann gibt es eine riesige Nachfrage dafür. Du machst irgendwo einen zentralen Bereich. Braucht es überhaupt immer Keller? Das ist ja noch der nächste Teil, der das Ganze so teuer macht. Kannst du nicht einfach jeder kleinen Wohnung auf dem Flur ein Abteil von 2 Quadratmetern zuordnen? Fertig. Vielleicht nochmal irgendwo im Erdgeschoss ein Gemeinschaftswaschraum, Gemeinschafts-Coworking-Space, Gemeinschaftsküche, die aber meistens nicht genutzt wird in solchen Projekten, außer mal für Feiern. Und fertig. Dann kannst du vielleicht im Innenhof noch 3 Stellplätze machen, wo die Eigentümergemeinschaft oder der Betreiber 3 Autos leased und den Bewohnern über eine App steuerbar als Carsharing zur Verfügung stellt. Da musst du gar nicht bei Öffentlichen sein und so weiter. Es gibt echt so viele Möglichkeiten, wieder den Flächenbedarf und die Baukosten zu reduzieren und damit halt einfach zukunftsweisendes Leben und bezahlbare Mieten auch zu schaffen. Und letzter Punkt jetzt noch Richtung Subventionen. Subventionen müssen ja gar nicht immer als Einmalzahlungen in irgendwelche Maßnahmen gehen. Der Staat kann ja zum Beispiel auch zinsgünstige Darlehen vergeben. Dass man jetzt einfach sagt, okay, jeder, der sich ein Eigenheim kauft oder baut, das bestimmten, und mit Eigenheim meine ich jetzt tatsächlich eher Wohnungen, weil das den Mietbereich eher betrifft, kriegt einen Zuszuschuss von 100, 200, 300.000 Euro, was auch immer, für vergünstigte Zinsen und fertig. Und dann ist das auch schon mal für viele erschwinglicher und das können auch Bauträger nutzen, die damit einfach Projekte günstiger realisieren können und dann günstige Konditionen weitergeben können an Investoren oder an Mieter. Also sowas, Ideen gibt es genug, aber dafür müsste halt irgendeine Partei oder eine Regierung mal eine Perspektive haben, die nicht nur auf die nächsten 4 Jahre bis zur nächsten Wahl geht, sondern halt mal auf 10, 20 Jahre eine Vision für unser Land entwickeln, um solche Probleme zu lösen. So, jetzt waren wir sehr politisch. Ja,
sehr schön, Sebastian. Also quasi ein Sondervermögen für die Wohnbaupolitik.
Ich glaube, ein Sondervermögen werden die nie wieder machen.
Das also ich finde allein schon das Wort klasse. Also sehr kreativ zum Thema Schulden. Das Wort Sondervermögen. Also wirklich, das hat mich schon immer gewundert. Okay, aber gut, wir können viel philosophieren und ich bin mir sicher, es gibt wieder 3.598 Gründe, es so nicht zu tun. Ja, wir diskutieren es jetzt mal durch, aber uns bewegt es natürlich das Thema, weil wir sind an der Front unterwegs, bekommen den Puls bei den Mietern und Vermietern live mit und es war uns heute auch mal eine Freude, das, was wir so dazu eruiert haben und rausgefunden haben oder das, was wir auch erleben, ja, auch mal mit unseren Worten nochmal einzubringen und ja, und was wir auch täglich im Kopf haben, wo man sagen könnte, Mensch, das könnte man doch eigentlich auch anders lösen. Vielleicht war ja da das ein oder andere dabei, ihr seid unserer Meinung. Wie findet ihr das Thema? Habt ihr noch Fragen dazu? Wollt ihr dazu Kommentare abgeben? Dann gerne auf info@lehmannhuber.de. Schickt uns da auch mal gerne eure Fragen dazu, wenn ihr was habt oder wenn ihr euch dazu beteiligt oder eine gute Idee habt. Sehr gerne.
Oder allgemein Themenvorschläge nehmen wir oder immer allgemein, wieder gerne an.
Genau, also wenn euch was interessiert, was wir mal behandeln sollen, dann fuchsen wir uns da rein und werden mal eine Folge dazu machen. Machen wir sehr, sehr gerne. Und Sebastian, Fazit, schwieriges Thema. Wir werden es nicht von heute auf morgen lösen. Die Politik hat es versucht. Ich sage abschließend dazu, man kann Fehler machen, man sollte aber daraus lernen und aus diesen Fehlern dann neu aufbauen und in die richtige Richtung rudern. Und ich finde, Politik nimmt sich immer ganz gerne Experten zu Rat. Ich habe immer das Gefühl, dass diese Expertenrunde schlecht besetzt ist. Nicht, weil wir da nicht dabei sitzen, sondern...
Nein, ich glaube, dass die Experten da dann schon motiviert reingehen in solche Runden, aber am Ende dann einfach klein gehalten werden und am Ende wird doch das gemacht, was für die Politik das Beste ist.
Ja, was Wähler bringt, ne, Sebastian? Genau. Ja, so dreht sich das Karussell weiter, munter weiter. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Sebastian, schöne Folge. Vielen Dank. war wieder sehr, sehr, sehr interessant und wir freuen uns, wenn ihr an unserem weiter zuhört bei unserem Lehmann-Hüber-Podcast und bis zur nächsten Folge. Bye, bye, servus.
Servus.
Lehmann-Hüber Immobilien. Entscheidend besser.